Ja, eigentlich braucht man ja fast die Predigt nicht mehr. Wenn man die Lieder wirklich mit Herz und Hirn und Verstand mitgesungen hat, dann reicht das, was da drin steht. Es ist so viel Wahrheit aus der Bibel, was da drin steht. Aber jetzt habe ich mich schon vorbereitet und gedacht, jetzt machen wir es halt. Angesichts der Zustände in dieser Welt ist mir diese Woche wieder die Geschichte eingefallen, die ich schon einmal vor einer Predigt verlesen habe. Eine Geschichte eingefallen, die die Frage aufwirft, ist das, was derzeit in dieser Welt passiert, Glück oder Unglück? Jetzt werdet ihr euch fragen, angesichts dessen, was da Schlimmes passiert, braucht man nicht von Glück reden. Andererseits, viele Dinge, die der Herr zulässt, und wir reden ja, wir sind in einer Gemeinde, wo es um den lieben Gott geht, was der Herr so zulässt, wenn man so in die Vergangenheit schaut, in die Bibel, was alles passiert ist, das war oft furchtbar und schrecklich. Und es führte aber zum Guten. Es diente seinem Volk, es diente auch den Völkern um sein Volk herum. Es war alles wichtig und richtig und zur richtigen Zeit. Ich lese euch die Geschichte mal vor. Ein armer Bauer besaß einen kleinen Acker. Darauf wuchs wenig und er hatte nur einen einzigen Sohn und ein einziges Pferd. Eines Tages lief ihm das Pferd davon. Da kamen die Nachbarn und bedauerten ihn wegen des Unglücks. Woher wisst ihr denn, dass es ein Unglück ist? Fragte der Bauer. Die Nachbarn schauten sich verwundert an und gingen wieder. In der nächsten Woche kam das Pferd zurück und brachte ein Wildpferd mit. Die Nachbarn hörten davon und erschienen, um dem armen Bauern zu gratulieren zu solcher Segnung. Woher wisst ihr denn, dass es ein Segen ist? Fragte der Bauer. Die Nachbarn wunderten sich wieder und gingen davon. Der Sohn wollte das Wildpferd zureiten. Er fiel jedoch herunter und brach sich ein Bein. Erneut kamen die Nachbarn und äußerten ihr Bedauern über das Unglück. Woher wisst ihr denn, dass es ein Unglück ist? Fragte der Bauer. Sprachlos verließen die Nachbarn den Hof des armen Bauern. Dann brach ein Krieg aus. Soldaten suchten auf den Höfen nach jungen Männern, um sie für den Kriegsdienst zu rekrutieren. Den Sohn des armen Bauern ließen sie in Ruhe, denn der hatte ja ein gebrochenes Bein. Eine Geschichte mit Tiefgang. Dieser einfache Bauer hatte einen besseren Weitblick als seine Nachbarn, obwohl alles ihn betraf. Man könnte seine Haltung ohne weiteres als christlich bezeichnen. Sich in sein Schicksal geben und abwarten, was daraus wird, noch besser, was Gott damit machen will, das ist doch eine christliche Haltung oder eine christliche Tugend. Ob es Segen oder Unglück ist, was uns zustößt, das können wir oft erst sehr viel später beurteilen. Was im Moment als Unglück angesehen wird, das kann sich im Nachhinein als Glück erweisen. Umgekehrt ist es genauso. In einem alten Lied aus unserer alten Zionsharfe heißt es, was böse scheint, ist gut gemeint. Die Reichweite unseres Verstehens ist doch begrenzt. Das momentane Erleben nimmt uns oft so sehr in Beschlag, dass wir die Lage gar nicht richtig einschätzen können. Entweder freuen wir uns zu früh oder wir machen uns unnötige Sorgen. Solch eine Haltung, die der Bauer hatte, können wir uns nur wünschen. Die Realität in unserem Leben sieht aber manchmal anders aus. Widerwärtigkeiten, Unglück, tatsächliches Unglück, Schwierigkeiten, können uns oft hart zusetzen. Wir werden verunsichert und beginnen, die berühmten Fragen zu stellen. Warum ich? Will mich Gott damit strafen? Wo ist denn Gott in meiner Not? Hat er mich, oder wenn es mehrere betrifft, hat er uns gar vergessen? Auf einmal macht sich Verunsicherung breit. Wir erleben eine Krise. Das Problem ist, wir sind heute richtige Krisen kaum mehr gewohnt. Manche sagen jetzt vielleicht, hast du eine Ahnung, wie schlecht es mir geht. Aber wenn du noch nie eine Hungersnot erlebt hast, wenn einige deiner Kinder das dritte Lebensjahr gar nicht erreicht haben, wenn deine Frau nicht an Kindsbettfieber gestorben ist oder der Partner oder die Partnerin, die nächtens fortgeführt worden ist und du nicht weißt, wo er oder sie ist und ob sie noch leben, wenn wir noch nie in den Krieg ziehen mussten, dann gehören wir zu einer Minderheit der Menschheitsgeschichte. Das oben Erwähnte war die Norm in den vergangenen Jahrhunderten und ist es heute noch in manchen anderen Ländern. Wir, gerade hier in Europa, sind in den letzten 70 Jahren oder 80 Jahren sowas von verwöhnt und verschont von großen Krisen, dass wir Mühe haben, damit umzugehen, mit Krisen umzugehen. Wir leben in einer Zeit, in der wir wie nie zuvor diese drei Dinge haben. Komfort, warmes Wasser, Strom, 30 wahrscheinlich weit mehr verschiedene Brotsorten, Auto, Wohnung und so weiter. Wir haben Freiheit. Wir können frei entscheiden, wohin wir reisen wollen, ob wir hier oder dort wohnen möchten. Und wir haben staatlich gesicherte Meinungsfreiheit. Und wir haben, möchte fast sagen, noch Sicherheit. Wir leben in einem Rechtsstaat, pochen auf den Schutz der Regierungen, können uns einen Notgroschen ansparen. Wir sind auf der sicheren Seite. Wenn eine oder mehrere dieser Annehmlichkeiten erschüttert wurden und erschüttert werden, kriegen wir die Panik. Wir merken dann, wie alles eigentlich an einem so dünnen Faden hängt, der leicht reißen kann. Wir haben unser Leben sehr stark auf diese Dinge gebaut und reagieren verängstigt, wenn sie erschüttert werden. Verunsicherung macht sich breit. Als der biblische Hiob gleich mehrere Unglücke, ja, man kann sagen Katastrophen, erleben musste und von seiner Frau dann noch ermutigt wurde, angesichts seines Leidens seinem Gott abzusagen, da hatte er anfangs noch die Kraft und die Einsicht zu sagen, wahrscheinlich kennen wir es, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Aber in der Fortsetzung der Geschichte von Hiob erleben wir mit ihm seine große Verunsicherung. Was will mir Gott denn mit all dem, was mir widerfahren ist, sagen? Habe ich doch ein rechtschaffenes Leben gelebt? Mir nichts zu Schulden kommen lassen. Warum muss ich das alles erleiden? Seine Freunde kommen und diskutieren mit ihm. Sie sind ihm auch keine Hilfe. Als sie ihn provozieren mit ihren Thesen über Schuld und Sühne, die ihm sozusagen gebührt, sodass er mitten in den Diskursen einmal nur noch verzweifelt ausrufen kann, ich weiß nur noch, dass mein Erlöser lebt. Mehr weiß ich nicht mehr. Als er später dann in einen aufrichtigen Dialog mit Gott kommt, lösen sich seine Fragen und seine vormaligen Auffassungen von Gott in nichts auf. Und da sagt er, bis jetzt habe ich von dir nur vom Hörensagen gewusst, aber nun haben meine Augen dich gesehen. Verunsicherungen kennen wir auch bei vielen anderen Menschen in der Bibel, die ihre Not entweder in ein Gedicht, in ein Lied geformt haben. In den Psalmen lesen wir viel von verunsicherten Menschen, die auch diese Fragen stellten. Gott, wo bist du denn? Hast du mich oder hast du uns verlassen? Warum hilfst du nicht? Feinde verfolgen mich, steht oft in den Psalmen. Die Not schwappt über mich wie große Meereswellen. Und du kümmerst dich nicht um mich? Auch in vielen Geschichten im Neuen Testament erleben wir diese Verunsicherung. Nur ein Beispiel. Johannes der Täufer schickte seine Freunde zu Jesus und ließ anfragen, bist du der, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Wie wäre es uns gegangen? Im Gefängnis. Und wir wissen nicht, ist der da draußen jetzt wirklich der, der versprochen hat, der er sein soll? Die Jünger in dem Boot waren mehr als verunsichert. Sie hatten richtig Angst bei dem Sturm, der sie schon den Tod sehen ließ. Da war Jesus eh auch in dem Boot. Als er den Sturm gestillt hatte, fragt er, warum seid ihr so kleingläubig? Und ich würde es noch übersetzen, warum seid ihr so verunsichert? Ich bin doch da. Und dann sogar Jesus kämpfte mit einer Verunsicherung, nämlich ob das Kreuz wohl wirklich sein Weg sein muss. Er bat Gott, Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir. Verunsicherung, das ist nicht nur gar nicht so lange zurück, hat auch weltweit Corona mit sich gebracht. Und nicht nur allein dieser Virus bewirkte diese Verunsicherung, auch die verschiedenen konträren Sichtweisen, die Bestimmungen und die Verordnungen von Staatswegen, auch die divergierenden Beurteilungen der Fachleute trugen zu dieser Verunsicherung bei. So, jetzt ist genug mit Verunsicherung. Die kleine Silbe un in unserer Sprache bedeutet im Deutschen immer etwas Negatives. Zum Beispiel in den Worten unmöglich, Unglaube, ungerecht, unfair, Unsinn und so weiter. Es gibt aber zu dem Wort Verunsicherung Gott sei Dank auch das Gegenteil. Man muss nur zwei Buchstaben weglassen, dann ergibt sich das Wort Versicherung. Dieser Begriff ist uns ja sehr geläufig. Wir haben für verschiedene Umstände unseres Lebens die Möglichkeit, ja manchmal die Verpflichtung, eine Versicherung abzuschließen. Ein Fahrzeug zum Beispiel, sowohl bei uns in Österreich als auch in Deutschland, kann man gar nicht anmelden ohne Versicherung. Von unserem Einkommen wird verpflichtend eine Krankenversicherung abgezweigt. Wie froh sind wir, wenn uns etwas zustößt, dass wir auf diese Versicherung zurückgreifen können. Auch vieles andere können wir versichern lassen. Nur etwas geht nicht. Unser Leben. Unser Lebensende. Und was danach kommt, dafür gibt es keine Versicherung. Hey, wird jetzt mancher sagen, das stimmt nicht, Josef. Aha. Zumindest gibt es keine, die mir irgendein Mensch oder eine Institution geben kann. Da kommt eine andere Dimension ins Spiel. Denn was bei uns Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Wenn wir hier auf der Erde eine Versicherung abschließen, dann besteht sie aufgrund zweier Partner, beide schließen einen Vertrag ab und bestätigen den mit einer Unterschrift. Als Bestätigung für die Gültigkeit erhalten wir eine Polize, richtig geantwortet, auf die wir jederzeit bei Bedarf zurückgreifen können. Bei Gott ist das anders. Wir, ist euch sicher schon aufgefallen, wir können keinen Vertrag, auf biblisch heißt das Bund, wir können also keinen Vertrag mit Gott machen. Aus der Geschichte der Bibel erfahren wir, dass immer Gott der war, der einen Bund mit den Menschen gemacht hat. Diese seine Bündnisse basierten immer auf seiner Liebe zu uns Menschen und zu seinem Volk. Abraham, Jakob, Mose, Josua und das ganze Volk Israel, sie konnten sich nicht selbst und von sich aus mit Gott verbünden. Das war einfach so. Nein, Gott hat nach seinem göttlichen Willen diesen Bund, diese Versicherung mit ihnen gemacht. Und immer wieder durch seine Worte, durch seine Durchhilfe in Nöten und in schweren Zeiten erneuert. Und die wunderbarste Erneuerung war die in seinem Sohn, unserem Heiland Jesus Christus. Durch ihn sind alle Menschen, jetzt füge ich noch ein, die guten Willens sind, in den Bund hineingenommen, in den Ölbaum eingepfropft worden. Aber wo ist die Polize? Wo ist diese Polize und wer besitzt diese Polize? Diese Versicherung, dieses Bundes. Worauf berufen wir uns, wenn wir in Nöten sind und die schützende Hand Gottes brauchen? Gott schenkt uns diese Zuversicht in Form von Worten aus seinem Mund. Oder durch Zeugnisse von gottesfürchtigen Menschen, die auf die Zusagen Gottes gebaut haben und es irgendwann auch mal niedergeschrieben haben. Eine der schönsten Polizen finden wir im 91. Psalm. Manche von euch kennen ihn vielleicht sogar auswendig. Eine Versicherung, die wir jederzeit in allen Anfechtungen und Schwierigkeiten in Anspruch nehmen dürfen. Der Psalm schenkt uns diese Zuversicht. Der Dichter sagt mit einer umwerfenden Überzeugung, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, ist dieser Dichter überzeugt, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Was für ein wunderbares Bild in dichterischer Schönheit, möchte ich fast sagen. Gott, meine Zuversicht und Burg. Ich bin unter seinem Schirm geschützt und vor großer Hitze beschattet. Das Angebot Gottes steht und es gilt bis heute. Wir singen ja gern, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, wenn ich durch das Dunkel gehe. Aus dem 119. Psalm. Gottes Wort gibt uns die Zuversicht auf sein Wirken, seine Hilfe und seinen Schutz. König David hielt es in einem seiner Psalmen fest. Wir haben es heute schon mal gehört. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Da klopft übrigens nicht einer einfach nur fromme Sprüche. Das hat dieser David in seinen größten Krisen leibhaftig erlebt. Er spricht aus Erfahrung. Welche Zuversicht uns manche Menschen in der Bibel vermitteln, das erstaunte mich. Ein paar Beispiele nur. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Psalm 46. Sagen wir ja nicht, nur wir seien so arm in dieser notvollen Zeit. Vor tausenden von Jahren erlebten die Menschen Ähnliches. waren in großen Nöten und wussten, an wen sie sich wenden durften, wenn sie getröstet sein wollten. Auch Hoffnung streuten sie oft mit ihren Worten. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist doch unsere Zuversicht. Da haben wir wieder diese Zuversicht. Und Freude in schwierigen Zeiten löst das Vertrauen auf Gott aus. Aber das ist meine Freude, heißt es im Psalm 73, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Also wir sind dann sogar noch in diesen Nöten noch aufgefordert, das Vertrauen auf ihn zu setzen und sein Tun zu verkündigen. Und nicht zu vergessen, es liegt ein Segen darauf, wenn wir dem Herrn vertrauen. Gesegnet, Jesaja 17, gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Jesus Christus, der Sohn Gottes, schenkt uns eine der festesten Zuversichten, wenn er zu uns sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende eurer Tage. Ich denke mir oft bei mir, wenn ich so spreche wie die Psalmisten, wie wir vorhin schon gehört haben, dann habe ich vergessen. Dann habe ich vergessen, was Jesus gesagt hat. Ich bin bei euch alle Tage. Ich habe die Welt überwunden. Ich bin doch da. So wie man manchmal als Vater oder als Mutter sagt, zu seinem Kind, keine Angst, ich bin ja da. Das gilt natürlich für Menschen, die den Sinn ihres Lebens in Jesus Christus, in seinem Sohn gefunden haben. Und dadurch Erfüllung, echte Freude, aber auch Bewahrung und Zuversicht im Leben erfahren. Es ist ein Leben, das nur Gott uns durch seinen Sohn Jesus Christus anbietet. Sinnvolles Leben, erfülltes Leben, ewiges Leben und ein sicheres Leben, welches das Gütesiegel Gottes trägt und deshalb einzigartig ist. Darum verlasst euch stets auf den Herrn, denn Gott, der Herr, ist ein ewiger Fels. Gegen all das, was uns in dieser Welt umgibt, hilft nur eins: Gott vertrauen. Wer Gott vertraut und ihn um seinen Segen bittet, der kann in Freud und Leid gelassen sein, der kann das Glück genießen und das Unglück tragen. Das sage ich jetzt so leicht und hoffentlich klingt es nicht so, als wäre ich der überdrüber Christ, der das alles so macht und alles so glaubt. Aber es hilft ja nichts. Es hilft nichts, wenn wir in die Situation kommen. Wer hilft dann noch? Wer? Schlussendlich und bis zum Tod hin, wenn wir auf dem letzten Lager liegen, kann uns da noch ein Mensch kann uns vielleicht trösten, ja? Aber wer übernimmt uns in die Ewigkeit? Unser Gott durch Jesus Christus. Gott weitet den Horizont und schenkt uns den Durchblick. Wir sind nicht irgendwelchen Schicksalsmächten ausgeliefert, sondern stehen unter dem Segen Gottes. In seinem Sohn Jesus Christus hat er unter Beweis gestellt, dass er das Beste für uns will. Der Herr ist deine Zuversicht. Der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen. Und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Wir kennen das deswegen so gut, weil das benützte dieser freche, gemeine Satan, als er Jesus in der Wüste verführen wollte. Aber ich muss, das ist meine letzte Seite, ich muss zum Schluss dann sagen, und doch haben viele Menschen diese Bewahrung, die ich eben gerade gelesen habe, so nicht erlebt. Und ich will mich nicht davor drücken, auch darüber noch kurz zum Schluss zu reden. Die christlichen Märtyrer von heute und die vergangener Tage, die ihren Glauben an Jesus nicht verleugnet haben im Angesicht des Todes, Christen, die durch Pest und Kriege, Verfolgung und Folter umgekommen sind, 6 Millionen Menschen von Gottes eigenem Volk, die Juden, die in den Gaskammern sterben mussten, sie alle haben keine Durchhilfe und keine Errettung erlebt. Sie mussten aus dieser Welt weichen, weil sie entweder standhaft in ihrem Glauben waren oder zum Volk Gottes gehörten. Das verlangt eine Erklärung. Jesus sagte einmal: Das geschieht, damit mein Vater verherrlicht werde. Für uns unvorstellbar und unverständlich, aber wir wissen ja, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Was will dann Gott damit? Gott lässt solche Dinge geschehen, weil er damit etwas anderes, Großartiges bewirken will, was man meistens nicht sofort erkennt. Als man begann, die ersten Christen in Jerusalem zu verfolgen, einige kamen auch zu Tode, flüchteten sie und zerstreuten sich in die umliegenden Orte. Und dort verbreiteten sie den christlichen Glauben. Die Anzahl der Gläubigen wuchs. Als man die Christen im Zirkus den Raubtieren aussetzte, staunten die Zuseher, wie diese sich in ihr Schicksal ergaben. Und die Zahl der Christen in Rom stieg stark an. Heute wächst in vielen christenfeindlichen Ländern trotz Bedrohung die Anzahl der Christen meistens im Untergrund, und die Vernichtung von 6 Millionen Juden führte dazu, dass es für die Überlebenden, die Nachkommen oder die durch Pogrome Verfolgten einen Staat gibt, in dem dieses Volk wieder leben kann. Gott sagt uns ja durch Jesaja: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Aber das Wort, das aus meinem Munde kommt, wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern es wird das tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Der Blick in die Ewigkeit, und den sollen wir Christen und dürfen wir Christen immer wieder machen, denn die Ewigkeit ist für uns nicht die Hölle. Hoffen wir es doch. Der Blick in die Ewigkeit und der Trost über die bessere Zukunft, die wir bei Gott durch Jesus Christus haben dürfen, das gibt uns Ruhe und Zuversicht. Dass wir sterben müssen, wie und wo und wann und wodurch auch immer, ist keine Vermutung, sondern es ist Tatsache. Aber auch dafür gibt es von unserem Herrn Jesus Christus den letztgültigen Trost, mit dem wir in dieser nicht immer freundlichen Welt leben dürfen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so würde ich zu euch sagen: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und ich will wiederkommen, und wir warten ja darauf. Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Dort zu sein, mein letzter Satz, dort zu sein, wo Jesus ist, der uns befreit und geheilt hat, der uns hier auf Erden begleitet hat, gibt es eine bessere Option für uns? Gibt es eine bessere Polize für uns? Nehmen wir Gott doch beim Wort. Zuerst mal ich selber. Und dann nehmen wir es ernst. Es trägt uns über alles hinweg. Auch über Tod und Grab. Amen.